Ja, wir studieren weiterhin unseren Philipperbrief unter dem Thema Nachfolge entdecken. Und das Thema, das uns auch unser Studienbüchel vorgibt für den fünften Abschnitt, ist Gerecht in Christus. Und ich habe ein Wort dazugefügt: Gerecht in Christus allein. Ist ja nicht die Bibel, also ich kann ja was dazufügen. Ja? Der Bernhard hat gesagt, na, heute geht es um Freude. Ja? Ja, das ist deshalb, weil wir natürlich immer, wenn wir an den Philipperbrief denken, es geht im Philipperbrief um Freude. Ich habe es mal gezählt, 14 Mal kommt Freude vor im Philipperbrief. Aber es kommt mindestens 10 Mal, je nachdem wie man es zählt, auch das Thema Leiden, Kampf und Verfolgung vor. Und es geht sehr viel über Hoffnung und Verheißung. Und so ist es auch. Es gibt immer in der Bibel diese Gegensätze, diesen Dualismus. Es gibt Freude, aber es gibt auch, na, wir werden sehen, was alles gibt. Das Evangelium ist ein zentrales Thema. Der Begriff Evangelium, kämpfen für das Evangelium fördern, das Evangelium weitersagen und so weiter, das kommt am Anfang und am Ende vom Philipperbrief ganz stark vor. Und dann gibt es noch ein Thema, das mich persönlich interessiert: Gesinnung. Im Philipperbrief wird sehr viel über unser Denken gesagt. Wisst ihr, so wie wir denken, so sind wir. Ja? Wenn wir falsch denken, dann leben wir falsch. Und darum möchte uns das Wort Gottes, und der Philipperbrief ist ja ein Teil des Wortes Gottes, unser Denken in die richtige Richtung bringen. Ich behaupte nicht, dass wir schon alles richtig denken. Aber wir sind noch sehr weit davon entfernt. Aber wir müssen dahin kommen, dass unser Denken gerichtet wird oder auch gerecht wird in Richtung Jesus. Also heute geht es aber, hoppala, jetzt, um Gerechtigkeit, Gerechtigkeit. Und jetzt habe ich euch da hier jetzt etwas, ich wollte es eigentlich mitbringen, habe es vergessen, aber ich habe zum Glück auf der Baustelle was gefunden. Was ist das? Ein Winkel. Was für ein Winkel? Ein rechter Winkel. Was ist ein rechter Winkel? Jetzt sollen wir mal die Jungen fragen. Wie viel Grad? Was ist denn da? Hört ihr überhaupt nichts, glauben Sie? 90 Grad, ja? Und wenn ich jetzt diesen Winkel, das tue ich jetzt nicht, also im schaffe es ja nicht, verbiegen würde, dann hat er nicht mehr die 90 Grad und dann ist er kein rechter Winkel mehr. Und dann ist er auch nicht mehr brauchbar, um eine Platte im rechten Winkel abzuschneiden. Wenn wir über Gerechtigkeit denken, nachdenken, dann müssen wir immer den Bezugspunkt, den Winkel oder den Maßstab hernehmen. Ich wollte eigentlich auch noch einen Maßstab nehmen, einen Zollstab, ja? Das gibt es sicher auch irgendwo, habe ich jetzt nicht mehr gedacht. Aber wenn du den Maßstab nimmst, der sagt dir, das ist ein Meter, ja? Das ist kein guter Maßstab, den ich jetzt habe, weil ich habe es nicht gemessen. Aber wenn wir jetzt wirklich einen Maßstab hätten und sagen, dann kann ich einen Bezugspunkt stellen. Ich weiß, das ist ein Meter. Wenn ich das aber strecke oder verkürze, dann stimmt mein Maßstab nicht. Es ist für uns ganz wichtig, dass wir die richtigen Maßstab erkennen. Was will eigentlich Gott? Was will Gott von dir und von mir? Was heißt gerecht zu sein? Ich muss wissen, was sind 90 Grad, wenn ich das Bild nehme, ja? Wir müssen uns immer auf das Wort Gottes beziehen. Und das ist schwierig. Und wir haben das im Hauskreis gemerkt. Das ist ziemlich herausfordernd. Manchmal, na, das will ich nicht hören. Da wehre ich mich dagegen. Aber Gott gibt uns das, weil wir sonst wirklich herumschwimmen. Wenn es keinen Maßstab gäbe, gibt es auch keine Gerechtigkeit, sage ich jetzt mal. Okay, aber wir beschäftigen uns heute eben mit Philipper 3, 1 bis 9. Und ich habe lange herum überlegt, was für Übersetzung lesen wir. Aber ich denke, wir lesen die modernere Übersetzung, die NGÜ, die Neue Genfer Übersetzung, so wie sie auch in diesem Heftel meistens verwendet wird. Allerdings haben sie dann zwischendurch auch wieder eine andere. Aber gut, ich möchte die Irmgard bitten, dass sie das vorliest, weil die kann das viel besser als ich.
Vor allem, liebe Geschwister, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Was ich euch im Folgenden schreibe, sind Dinge, die ich euch schon früher gesagt habe. Mir macht es nichts aus, mich zu wiederholen, und euch gibt es eine umso größere Sicherheit im Glauben. Nehmt euch in Acht vor den unreinen Hunden. Nehmt euch in Acht vor den Unheilstiftern. Nehmt euch in Acht vor denen, die letztlich nicht beschneiden, sondern verstümmeln. Die wirklich Beschnittenen sind wir. Denn wir dienen Gott unter der Leitung seines Geistes und vertrauen nicht auf unsere Vorrechte und auf eigene Leistungen, sondern auf Jesus Christus. Er ist unser ganzer Stolz. Dabei hätte gerade ich allen Grund, mich auf Vorrechte und Leistungen zu verlassen. Wenn andere meinen, sie könnten auf solche Dinge bauen, ich könnte es noch viel mehr. Ich wurde, wie es das Gesetz des Mose vorschreibt, 8 Tage nach meiner Geburt beschnitten. Ich bin meiner Herkunft nach ein Israelit, ein Angehöriger des Stammes Benjamin, ein Hebräer mit rein hebräischen Vorfahren. Meine Treue zum Gesetz zeigte sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehörte, und in meinem Eifer für das Gesetz zu kämpfen ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistungen erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist.
Danke. Danke. Unser Text ist zum Glück nicht so lang wie die letzten Male. Erinnert euch noch, vorletztes Mal ist um die Mannschaft, um den Kampf als Mannschaft ganz mir geblieben. Ja? Also ein erfolgreicher Kampf als Mannschaft. Und um das zu ergänzen, was der Bernhard gesagt hat, mir ist vom letzten Mal dieses Leuchten, wir sollen als Lichter in der Welt leuchten, irgendwo geblieben. Ja, aber es sind so, war so viel Information. Heute ist zum Glück ein bisschen kürzer, das wird ja vorgegeben von dem Heftchen her. Und trotzdem ist es eine sehr, sehr umfangreiche Sache. Ich hätte das jetzt gerne eingeteilt in zwei widersprüchliche Begriffspaare. Zuerst Freude und Ärger und dann Gewinn und Verlust. Freude und Ärger. Wie wir schon gemerkt haben, der Philipperbrief handelt ja viel von Freude, und er beginnt hier im Vers 1 wieder mit Freude. Freut euch darüber. Worüber? Dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Das ist irgendwo eine Verbindung zu dem, was vorher im Kapitel 2, Vers 18 steht. Wenn ihr euch vielleicht noch daran erinnert, so schreibt er nämlich auch in 17 und 18, ich freue mich und freue mich mit euch allen, aber im Zusammenhang, dass er im Gefängnis sitzt und sogar sein Leben wahrscheinlich möglicherweise geopfert wird, ja, wie ein Redner von einem Trankopfer und so weiter. Also er spricht davon, dass trotz der ungünstigen Umstände Freude möglich ist. Und er freut sich und die Philipper sollen sich auch freuen. Und Paulus hat Erfahrung mit dem. Er freute sich schon das erste Mal, als er im Gefängnis lag. Er lobte Gott in Philippi im Kerker und deshalb ist dort ein Wunder passiert. Ja, freut euch. Und jetzt knüpft er daran an, dazwischen hat er einen Einschnitt eingeschoben von 19 bis 30, wo er von zwei Mitarbeitern, von zwei treuen Mitarbeitern redet, von Menschen, die ihm in seiner Arbeit unterstützen und die genau das tun, was er auch braucht. Und die Beziehung, die diese Menschen zu den Philippern haben. Und jetzt fängt er wieder an mit Freude. Und was ist der Grund der Freude? Was ist eigentlich warum sollen sich die Philipper freuen? Es ist so ein christlicher, freut euch im Herrn. Im Herrn. Sagt, wer von uns würde das heute im alltäglichen Sprache sagen? Wir reden so normal nicht, ja? Ich freue mich in Irmgard. Oder ich freue mich in meiner Arbeit. Naja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich finde, die NGÜ hat es irgendwie nicht gut ausgedrückt. Ich weiß ja nicht, ob es von der Sprache her ganz richtig ist, aber der Sinn ist für mich richtig erfasst. Freut euch, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Ja, im ist schon irgendwo ein Wort, das heißt, das, was in dem anderen drinnen ist. Gott ist, der Herr ist in uns, aber wir sind auch in ihm. Und das ist ein Grund, sich zu freuen. Freut euch, sagt er. Und das möchte er immer wieder sagen. Es ist ihm nicht zu blöd, dass er das immer wiederholt. Ja, es macht mir keine Mühe, euch das immer wieder zu schreiben. Es ist gut so. Man soll es wiederholen. Und drum ist der Philipperbrief 14 Mal freut euch. Darum heißt es im Philipperbrief 14 Mal freut euch. Wiederholung ist gut. Aber was mir jetzt erstaunt, dass nach diesem so positiven Wort freut euch im Herrn, freut euch, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid, plötzlich ein ganz anderer Tonfall kommt. Habt ihr das auch gemerkt im Vers 2? Jetzt lese ich die Elberfeld-Übersetzung. Seht auf die Hunde, seht auf die bösen Arbeiter. Ja, da verwendet Paulus plötzlich Worte, die man ihm gar nicht zutraut. Und das werden wir heute noch einmal sehen. Der ist ja richtig deftig. Wenn jemand einen anderen Menschen als Hund bezeichnet, ist das nimmer mehr die freundliche Art, oder? Das ist schon ziemlich deftig, würde ich sagen. Warum ist Paulus plötzlich so grantig, sagen wir Österreicher? Warum ärgert er sich so? Ja, es geht hier von der Freude ganz plötzlich in Ärgernis über. Und es ist dieses Ärgernis ist wirklich grundlegend, heftig, ja deftig. Darf ein Christ sich ärgern, frage ich mich. Darf ein Christ sich ärgern? Ja, schon. Ah, gut. Wisst doch, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Also, darf sich schon ärgern, aber nicht schnell, ja? Weil eines Mannes Zorns wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Hier geht es auch wieder um Gerechtigkeit. Und ich kann nicht, also aus Zorn und Ärgernis kommt nicht Gerechtigkeit, habe ich den Eindruck. Ein anderes Bibelwort, zürnt, aber sündigt nicht dabei. Die Sonne gehe nicht unter über dem Zorn und gebe dem Teufel keinen Raum. Also ich glaube, ein Christ darf sich ärgern, aber er muss genau wissen, dass das eine Gefahr ist und auch begrenzt ist. Schau, du sollst die Sonne nicht untergehen lassen vor dem Zorn, über dem Zorn. Du sollst ihm nicht Raum lassen. Ja? Paulus ist zornig und es gibt einen heiligen Zorn. Ich glaube, das ist schon so, weil wenn ich Jesus anschaue, wie der manchmal vorgegangen ist, wenn er den Tempel gereinigt hat oder wenn er mit den Pharisäern gesprochen hat, da hat er wirklich heftige Taten und deftige Worte verwendet. Ja? Also Jesus war auch zornig. Und darum ist es okay, Paulus ist jetzt zornig und wir müssen jetzt drüber nachdenken, warum? Was ist eigentlich der Zorn, der Grund seines Zorns? Und es geht um die Streitfrage der Beschneidung. Das müssen wir schon vielleicht ein bisschen erklären. Die Beschneidung war das äußere Zeichen des Bundes, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Ich habe es vorher falsch gesagt. Gott hat den Bund mit Abraham geschlossen. Und das war infolgedessen das Zeichen der Zugehörigkeit zum Volk Gottes. Also ein äußeres Zeichen, das mir gesagt hat, ich gehöre zum Volk Gottes. Und jetzt könnt ihr euch natürlich vorstellen, dass in der Zeit, wo Menschen aus dem Judentum an Jesus Christus geglaubt haben, also den als Messias erkannt und angenommen haben, dass diese Menschen aus ihrer Vergangenheit natürlich schon einen Wert darauf gelegt haben, wir sind ja Juden, wir gehören ja zum erwählten Volk Gottes und für uns ist das wichtig. Und jetzt sind plötzlich andere gekommen, vor allem durch die Missionstätigkeit des Paulus, aber auch durch andere, die auch an Jesus geglaubt haben und die erkannt haben, dass der Messias nicht nur für das Volk Israel ist, sondern für die ganze Welt. Und die haben auch Jesus angenommen und jetzt ihm auch nachgefolgt. Und die haben jetzt, waren aber nicht beschnitten. Die waren nicht vorher Juden und dann Christen. Und diese Streitfrage spielt in der Urkirche eine große, große Rolle. Das sieht man im Galaterbrief, kann man es nachlesen, wo Paulus drüber argumentiert, weil die Galater genau das gleiche Problem hatten. Und das sieht man vor allem in der Apostelgeschichte, wo es zu einem Apostelkonzil gekommen ist. Also in Jerusalem haben sich die Apostel auf Ansuchen des Paulus und der Christen in Antiochia haben sie sich in Jerusalem zusammengesetzt, um diese Frage zu behandeln. Was macht man denn mit den Heiden, die jetzt Christen geworden sind, die an Jesus Christus, den Messias der Juden und der ganzen Welt, glauben? Müssen die zuerst alle Juden werden, damit sie Christen werden? Also es ist verständlich, dass das damals eine schwierige Frage war. Und das Apostelkonzil löst diese Frage und sagt, nein, die Heidenchristen müssen nicht beschnitten werden, sondern Jesus ist der Messias für die ganze Welt und du musst nicht zuerst Jude werden, damit du Christ werden kannst. Doch, das war die juridische oder kirchenrechtliche Klärung der Frage, aber in den Köpfen ist es immer noch nicht so drin gewesen. Und es hat offensichtlich immer wieder Streit darüber gegeben, auch wie Paulus das schreibt und man sieht es in mehreren Briefen von Paulus. Jetzt ist das für uns vielleicht heute also keine wirklich große Frage, oder? Also ich glaube nicht, dass das bei uns heute ein großes Thema ist, weil wir auch nicht in Israel leben. Aber wenn du in Israel bist, ist es vielleicht schon wieder anders. Und trotzdem, glaube ich, ist diese Frage auch für uns indirekt nicht ganz unbedeutend. Worum geht's denn? Ich muss Jesus und die Beschneidung haben, damit ich gerecht werde. Gerechtigkeit durch Jesus und die Beschneidung. Das ist ein Thema, das, glaube ich, bei uns, also das Thema ist nicht wichtig, ja, das ist bei uns relativ unwichtig. Aber die Frage, Jesus und, die ist ganz tief bei uns drinnen, überall. Zum Beispiel, Jesus, Gerechtigkeit durch Jesus und durch das Halten des Gesetzes. Gerechtigkeit durch Jesus und durch Maria, durch Jesus und Heilige. In unserem Umfeld, in einem katholischen Umfeld, ist diese Frage gar nicht so einfach. Ja, das ist tief drin in den Leuten. Du musst auch zu Maria beten, du musst auch das machen, damit du einmal in den Himmel kommst. Und das geht ja bei Gerechtigkeit. Gerechtigkeit durch Jesus und durch Traditionen. Weil wir es ja immer so gemacht haben, bleiben wir dabei und machen es auch wieder so. Ja? Auch wir in unserem evangelikalen Umfeld sind sehr schnell traditionell und halten uns an Dinge, die Traditionen sind, aber die uns nicht Gerechtigkeit bringen. Gerechtigkeit durch Jesus und durch die Taufe. Musst du getauft werden, damit du in den Himmel kommst? Es ist gut, dass man sich taufen lässt. Und ich glaube, es ist auch ein Segen. Ja? Aber das ist nicht die Gerechtigkeit, weil ich das tue, das äußere Zeichen, sondern die Gerechtigkeit bekomme ich nur durch Jesus. Ich habe hier auch noch hingeschrieben, Gerechtigkeit und die Taufe im Heiligen Geist, das ist ein Thema, das immer wieder kommt bei uns. Muss ich ein zweites Erlebnis haben, damit ich wirklich gerecht bin vor Gott? Muss ich diese oder jene Geistesgabe bekommen, damit ich im Glauben weiter wachsen kann? Jetzt habe ich ein bisschen Dinge durcheinander. Im Glauben wachsen und Gerechtigkeit, das darf ich mir nicht sagen. Also muss ich, brauche ich für meine Gerechtigkeit irgendein besonderes Erlebnis? Und ich sage es mal ganz, muss ich stille Zeit machen, damit ich gerecht vor Gott bin? Gerecht bin ich durch Jesus. Aber alle diese und haben mehr oder weniger, können mehr oder weniger eine Bedeutung haben. Und gut sein, ja, ist nicht, auch Maria ist ein Vorbild im Glauben. Ich habe schon zweimal über die Maria gepredigt. Das ist mir immer noch wichtig. Ja? Aber sie bringt mir nicht Gerechtigkeit. Und ich bin ganz sicher, dass die Beschäftigung mit dem Wort Gottes und die Gemeinschaft mit Jesus Christus in der stillen Zeit ganz, ganz wichtig ist. Das werden wir am Schluss noch sehen. Aber es bringt mir nicht die Gerechtigkeit. Darum heißt es, Gerechtigkeit durch Christus allein. Und wenn du jetzt jemand zu dir kommt und sagt, du musst das auch machen, tu das auch noch und tu das auch noch. Es gibt gute Ratschläge, kein Zweifel, aber es gibt einfach immer wieder die Tendenz, dass wir zu Jesus was hinzufügen. Tu das noch dazu. Weil wir das so tief drin in uns haben, Jesus und irgendwas anderes. Und das ist für mich übertragen heute die Botschaft, weil die Beschneidung ist für uns heute nicht das große Thema. Aber die Bibel ist also wirklich ganz, ganz stark hier. Der Paulus ist ganz heftig, und wenn er sagt, Jesus allein genügt. Und das ist eines der Grundsätze der Reformation, ja. Christus allein. Wir brauchen nicht was Zusätzliches. Aber der Text geht ja weiter und wir haben erst drei Verse. In den folgenden Versen geht es um Gewinn und Verlust. Und das ist eigentlich die Erklärung, warum das dem Paulus so wichtig ist, dass man nichts hinzufügt. Er hat sehr viele Vorzüge in jüdischer Tradition oder aus jüdischer Sicht gehabt. Ja? Er beschreibt das hier, ich bin beschnitten. Ja? Auch er ist ein Beschnittener und er ist reinrassiger Herkunft. Ich habe das bewusst so formuliert, wie das heute schon fast verpönt ist. Ja? Er ist wirklich ein Jude von Juden, Hebräer von Hebräern, ja, sagt er. Also ich bin da nicht irgendwie vermischt und so. Er war Pharisäer. Ich bin ein Pharisäer. Das hat jeder gewusst, dass die Pharisäer es besonders ernst nehmen, besonders ernsthaft in der Bibel lesen, besonders studieren. Und das steht jetzt nicht hier, aber es steht in anderen Stellen. Es gibt übrigens diese Argumentation, die er hier hat, die könnt ihr euch nachlesen. Vor dem Volk in Jerusalem hat er sich gerechtfertigt, Apostelgeschichte 22, Apostelgeschichte 26 vor Festus und Agrippa und in 2. Korinther 11. Immer wieder die gleichen Argumente, ich habe das, ich bin ja eh ein exzellenter Verfechter oder Vertreter des Judentums. Aber, und das kommt gleich das Aber, also er war exzellenter Theologe, er hat unter Gamaliel gelernt. Und Gamaliel war der führende Theologe der Juden damals. Und er war ein außerordentlicher Eiferer. Er war wirklich ein Mensch, der mehr machen wollte, noch mehr machen wollte für Gott und für sein Volk und für diese Bewegung, für die er eingetreten ist. Er wollte etwas bewegen. Er war ein super, super Jude. Ja? Und dann sagt er, ohne Tadel, aus Sicht der Juden oder mit den Augen eines Pharisäers, habe ich ohne Verfehlungen gelebt. Das ist hart. Aber er hat es wirklich so ernst gemeint und er hat es auch, ich kann mir schon vorstellen, dass er es wirklich ernst gesagt hat und sagen konnte. Und wenn du jetzt so ein Begeisterter und so Hingegebener und so kompromisslosen Mensch bist, dass du das so verfolgst und dann plötzlich merkst, dass das falsch ist, wie geht es dir da? Und er sagt, all das ist mir heute Verlust. Er sagt nicht nur Verlust, sondern er wird wieder sehr deftig. Er sagt das Wort Scheiße. Ja, das ist die Übersetzungskybalon. Das ist die Übersetzung. Das ist sein Ausdruck für all das, auf das er sonst hätte bauen können. Warum? Warum ist ihm das so wertlos geworden? Und warum nimmt er sich so viel Zeit für das immer wieder in den Briefen und in der Apostelgeschichte, immer wieder darüber zu diskutieren, warum redet er so viel davon? Und ich habe darüber nachgedacht und ich glaube nicht, dass es nur Theologie ist, die ihn dazu gebracht hat. Weil er hat etwas ganz anderes erlebt. Und ihr wisst es und ihr müsst es nachlesen. Apostelgeschichte 9, ja? Ihr müsst es nachlesen. Er hat eine Begegnung gehabt. Kennt ihr das? Er ist nach Damaskus gegangen mit dem Auftrag, noch mehr Christen zu verhaften und nach Jerusalem zu bringen, dass sie bestraft werden. Und plötzlich tritt ihm Jesus entgegen. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Geblendet, er sieht nichts mehr. Sagt der Herr, wer bist du? Und er sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Ich verfolge ja nicht Jesus, sondern ich verfolge diese komischen Menschen, diese Sektierer. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und diese Begebenheit wird auch dreimal in der Apostelgeschichte erzählt. Paulus selber erzählt sie dreimal und es wird dreimal wiedergegeben vom Lukas. Das ist so wichtig. Das war der Grund, warum Paulus diese extreme Kehrtwendung erlebt hat. Dass er sagt, alles, was vorher war, ist Dreck. Warum? Er ist Jesus, dem Auferstandenen, begegnet. Eine Begegnung mit Jesus, die hat ihn verändert. Die Begegnung mit Jesus hat eine Umkehr, eine Bekehrung, ein totales Umdrehen in seinem Leben bewirkt. Und die Theologie ist nachher gekommen. Und Paulus ist der grundlegende Theologe der Urkirche, das ist ganz klar. Aber die Entscheidung war, oder das Entscheidende war, die Begegnung mit Jesus. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum er so heftig wird. Es kommt nicht auf das, was du weißt und was du tust und was du alles aufgebaut hast, sondern es kommt auf deine Beziehung zu Jesus an. Und ich habe schon den Eindruck, und ich glaube, dass die meisten, die hier in dem Raum sitzen, begriffen haben, dass wir nicht durch Werkgerechtigkeit oder durch die Dinge, die ich vorher aufgezählt habe, Jesus und errettet werden, gerecht werden, sondern dass wir aus Gnade, so wie wir es im Lied gesungen haben, gerecht werden, dass die Errettung eine Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens ist, so wie es Elberfelder Übersetzung heißt oder in der Neuen Genfer Übersetzung heißt, Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Das ist meiner Meinung nach für uns, für die meisten schon klar. Und trotzdem ist mir ein Gedanke gekommen, den ich jetzt zum Schluss streifen möchte. Warum sind wir dann so wenig begeistert? Warum bin ich so wenig begeistert? Warum sind wir nicht so hingegeben, so begeistert, so wie der Paulus? Sage ich es auch, dass es die unübertreffliche Größe der Erkenntnis Christi Jesu ist, die mein Leben bestimmt? Das wäre Zitat aus dem achten Vers dieses Textes. Würden das meine Worte sein oder halt anders übertragen, ist es wirklich so, dass ich so überwältigt bin? Mir ist das Wort Erkenntnis gekommen oder aufgefallen und ich habe darüber nachgedacht. Was ist die Erkenntnis? Und ich denke, dass es nicht die Erkenntnis ist, die ich mit dem Nachdenken allein, mit dem Hirn finde, ja, sondern dass es um eine Erkenntnis geht, die tiefer ist. In der Bibel heißt das Wort kennen oder erkennen immer, hängt das Wort erkennen immer mit, auch mit Beziehung zusammen. Im 1. Mose 4, Vers 1 heißt, Adam erkannte seine Frau und sie wurde schwanger. Die geschlechtliche Gemeinschaft wird hier als Erkennen bezeichnet. Die tiefste Gemeinschaft, die zwei Menschen auf körperlicher Ebene haben können, heißt Erkennen. Und das ist eigentlich, das drückt doch aus, dass es hier um mehr geht als nur, ich habe etwas für wahr gefunden. Ja? Es geht um Kennen, um wirklich Kennen. Ich kenne die Meinen, sagt Jesus, und die Meinen kennen mich. Der gute Hirte kennt die Schafe und die Schafe kennen ihn. Gott kennen ist eine Beziehung mit ihm haben. Und in Epheser steht, dass Paulus betet darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, uns den Geist der Weisheit und Offenbarung gibt, damit wir ihn immer besser kennenlernen. Kennenlernen. Damit wir erkennen, was es für eine Hoffnung in Gott gibt. Dieses Kennen ist meines Erachtens der Ausdruck einer persönlichen, tiefen Beziehung. Das ist mehr als nur an irgendetwas glauben und für wahr halten. Warum sind wir so wenig begeistert? Ich persönlich sage, ich bin so wenig begeistert, weil ich Jesus noch immer nicht gut kenne. Zusammenfassung: Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glauben an Jesus Christus ist. Das ist das Einzige, wie wir vor Gott bestehen können. Nicht durch unsere Werke, nicht durch irgendwas anderes. Das ist ein Dogma, das ganz, ganz klar in der Bibel steht. Begeisterung, Nachfolge, Hingabe, wie immer du es bezeichnen möchtest, kommt durch diese tiefe Beziehung zu Jesus. Durch das Kennenlernen von Jesus. Und wie können wir eine tiefere Beziehung zu Jesus finden? Das möchte ich euch für die Hauskreise oder für die Bibelstunde als Aufgabe geben. Da müssen wir drüber nachdenken. Ich kann es nicht jetzt als Pauschalantwort sagen, du musst das machen. Aber beten wir drum, ringen wir drum, dass wir Jesus besser kennenlernen. Amen.